SWR 2 Leben.
Ist ein wenig schwerer Boden, also unser Stück ist klein, wegen dem müssen wir das jetzt von Hand setzen. Aber bevor wir jetzt auszeilen können, müssen wir uns erstmal die Grenzsteine aussuchen. Das heißt also, wir legen jetzt hier die erste Zeile fest.
Das Wort Zeile hatte bislang für mich eine andere Bedeutung. Ich bin seit fast 30 Jahren selbstständiger Journalist. Aber seit April 2020 ist der Weingutsbesitzer Franz Schmidt vom Weingut Bercherschmidt in Oberrottweil mein Chef und Lehrmeister.
Und lege da unten auch den Grenzabstand fest. Machen wir das mal hier. Wir hier auch
am Pfahlnei. Bevor wir junge Reben setzen können, müssen wir die Reihen anlegen und die Abstände für die Stäbe berechnen, an denen die Weinstöcke sich später dann festhalten.
Und dann mit der heutigen normalen Setzmaschine, wenn man nicht von Hand auszeilt, wird das automatisch jetzt über GPS gemacht. Aber wir müssen jetzt nach alter Methode auszeilen. Das heißt, wir müssen einen rechten Winkel anlegen. Der rechte Winkel wird nach Pythagoras gemacht. Das heißt also, wir haben 3, 4, 5 Meter und dann haben wir den rechten Winkel und dann haben wir unsere Reihe.
April 2020. Kleine Blätter in den umliegenden Rebanlagen treiben aus. Die wunderschöne Landschaft am Kaiserstuhl bei Freiburg entschädigt mich für die harte, ungewohnte Handarbeit im Rebberg. Nichts Außergewöhnliches hier am Kaiserstuhl, wenn man uns beide so bei der Arbeit des Rebensetzens in dem kleinen Rebstück am Bischofinger Steinbuck sieht. Überall sind bei dem guten, sonnigen, fast etwas zu heißen Wetter Menschen bei der Arbeit in den Reben. Ich kürze die Wurzeln der jungen Pflanzen, die zu setzen sind.
Schau mal, Franz, ist so richtig?
Ja, die Wurzeln machen wir so handbreit. Wenn man die mit der Maschine setzen würde, würde man sie auf 4-5 cm maximal abschneiden. Knapp 10 cm, so ist ja gut.
So ist gut?
Ja.
Okay.
Für mich ist die Arbeit im Weinberg schon eine etwas besondere Situation. Normalerweise würde ich am heimischen Schreibtisch sitzen. Für touristische Betriebe und Verbände und für Regionen beidseits des Rheins Medieninformationen verfassen, diese versenden, Artikel für ein Weinmagazin schreiben, die Präsentation zu meinem gerade erschienenen Buch vorbereiten oder den Deutschunterricht geben, den ich ausländischen Altenpflegern erteile. Aber es ist Corona. Alles abgesagt, storniert. Ohne zeitliche und vor allem ohne jegliche finanzielle Perspektive.
Pressebüro, Matt Wilmar Kirai, guten Tag. Ah ja, Tag, bonjour, ça va chez vous? Oui, c'est la situation. Oui, je comprends, ich verstehe es, kann man nichts machen. Wenn irgendwie die Situation vorbei ist, hören wir wieder voneinander. Ich danke Ihnen vielmals und alles Gute, gell? Bis dann, tschüss, au revoir.
Das war früh im März 2020. Und so in etwa klang das Gespräch, das ich damals mit meiner Frau geführt habe. Wir haben es nachträglich noch einmal aufgenommen.
Jetzt hat schon wieder einer angerufen und einen Auftrag storniert aus dem Elsass. Ja, das war jetzt der letzte, jetzt haben wir gar nichts mehr. Was soll man jetzt machen?
Ich könnte in der ambulanten Pflege weiter aufstocken.
Ja, wir müssen einfach was anderes denken. Im Pressebereich, PR-Bereich ist nichts drin. Wir müssen andere Möglichkeiten suchen. Gestern war ja in der Landesschau so ein Bericht. Da war ja zu sehen, dass die landwirtschaftlichen Betriebe auch keine Arbeitskräfte kriegen aus Rumänien. Vielleicht einfach irgendwo da mal anrufen.
Aufgeben war noch nie meine Devise. Man muss sich dem Leben stellen. Wie sagte schon Nestroy, wenn alle Stricke reißen, hänge ich mich auf, aber erst dann. Soll ich also in einem Weingut anrufen und dort um Beschäftigung nachfragen? Ich habe schon als Student in Oberrottweil bei Sepp ausgeholfen, den ich auf dem besetzten Bauplatz in Wiel kennengelernt habe. Ich kenne mich also ein bisschen mit der Arbeit in den Reben aus. Der Winzermeister, Franz Schmidt, kann sich noch gut an meinen Anruf erinnern.
Ja, ich war überrascht. Wir haben ja alle nicht gewusst, was auf uns zukommt. Uns ist ja auch so gegangen. Wir machen 50% unseres Umsatzes mit Gastronomie. Und dann haben wir ja einfach halt einmal besprochen und haben gesagt, okay, wir schauen halt einmal. Arbeit gibt's. Der Weinberg steht nicht still. Ja, das hat sich jetzt alles ganz gut entwickelt. Das war auch sehr schwierig, eben Leute zu bekommen. Die musste ja dann zuerst mal auf 14 Tage in Quarantäne.
So fahre ich seit April früh morgens um 7 Uhr nach Oberrottweil an den Kaiserstuhl.
Nun die SWR 2 Nachrichten.
Mit Petra Weinberger, guten Morgen. Deutschland diskutiert über mögliche Lockerungen der Corona-Auflagen. In Frankreich gilt weiter die Ausgangssperre.
Mein Outfit hat sich sichtbar geändert. Ich trage schwere Arbeitsschuhe, eine Arbeitshose, die man zur kurzen Hose machen kann, wenn es in den Reben zu heiß wird, ein T-Shirt, einen Arbeitspulli und wichtig, ich brauche eine Sonnenbrille und einen Hut auf den Kopf. Und ich spreche wieder vermehrt Dialekt. Meine Hände verändern sich zusehends, werden zu Händen, denen man die körperliche Arbeit ansieht. Ganz alleine wurde ich heute Morgen, wie schon so oft, mit dem Traktor in die Reben geschickt. Ein herrlicher Frühlingstag. Dazu die Fahrt mit dem Traktor. Einfach wunderbar. An jedem Rebstock lässt man vorsorglich zwei Ruten stehen. Eine ist die Frostrute. Sie wird erst abgeschnitten, wenn kein Frost mehr droht. Denn wenn es einen Spätfrost gibt, bietet die Frostrute mit der Hauptrute doch die Chance und die Hoffnung auf eine Ernte. Ich schneide an jedem Rebstock die Frostrute und entferne Geiztriebe, die an den Rebstämmen wachsen, hänge die Drähte nach unten und befestige Klemmerle, damit sich die Reben zwischen den Drähten eng nach oben ranken können. Die Arbeit erscheint monoton. Reihe für Reihe, Rebstock für Rebstock, um mich herum stille Ruhe. Als selbstständige Journalisten hatten meine Frau Beate und ich leider keine Frostrute, also keine zweite Chance auf Einnahmen aus unserer gewohnten Tätigkeit. Vor gut 20 Jahren hat man die Burgunderreben in dieser Anlage wohl gesetzt. Jahr für Jahr fallen dieselben Aufgaben an. Sisyphos kommt mir in den Sinn und die scheinbare Sinnlosigkeit seines Tuns. Aber man muss sich Sisyphos als einen glücklichen Menschen vorstellen, schreibt Camus, der mich als Denker einer absurden Existenz seit Schul- und Studientagen beschäftigt. Die Situation ist wirklich absurd. Und dennoch bin ich schon eine Woche nach Beginn meiner Tätigkeit mit Glücksgefühlen erfüllt. Ich kann das Ergebnis meiner Arbeit sehen. Ich kann die Sorgen, die mich bedrücken, in körperlicher Betätigung ausagieren. Dankbarkeit erfüllt mich. Es ist die Erfahrung, dass das Leben in der Natur weitergeht, dass die Pflanzen unberührt von der Pandemie einfach weiter wachsen. Im Weinberg ist Hoffnung.
Also Fabian, ich bin ja jetzt da wegen Corona. Wie lebst du jetzt als Winzer so Corona? Was machst du jetzt?
Ja, für uns ist eigentlich das Leben ganz normal weitergelaufen. Ja. Die Rebe wächst, der Wein muss abgefüllt werden, der Wein muss filtriert werden. Für uns hätte sich eigentlich nicht viel geändert, außer dass der Verkauf schwieriger wurde.
Aber auch Fabian Schmidt, der Sohn des Winzer-Ehepaars Franz und Beate, musste seit April neue Wege gehen. Nach Lehr- und Wanderjahren ist er schon vor einiger Zeit in den elterlichen Betrieb eingestiegen und kümmert sich vor allem um den Weinausbau im Keller und die Vermarktung.
Was hast du gemacht, damit der Verkauf wieder anläuft?
Ja, wir haben einiges umgestellt. Ne? Also habe neue Instagram-Account, neue Online-Shop erstellt, habe Online-Weinverkostungen gemacht. Ja, das heißt, man muss einfach über andere Wege den Kunde wiederfinden. Man hat auch gemerkt, dass die Leute auch unterstützend waren, ja, dass die Leute auch gern getrunken haben. Und das ist eigentlich sehr gut gelaufen, ja. Ich habe ja sehr starke Lagenphilosophie, also das heißt, ich baue ja alle Weine lagenbezogen aus. Das heißt, ich habe einen Rottweiler Käsleberg, Weißburgunder, einen Borkheimer Feuerberg Grauburgunder, einen Steinburg Grauburgunder, einen Ölberg Grauburgunder. Das sind alles unterschiedliche Bodenarten und ich bin dann quasi mit jemandem, der mich aufgenommen hat, in der Weinberg selbst und habe den Boden gezeigt, warum ist der Wein jetzt leichter, fruchtiger, mineralischer wie der andere. Ja? Und das, finde ich, kann man anhand der Lage und des Bodens dann draußen schön erklären. Und das Verständnis für die Leute ist vielleicht auch besser und interessanter.
Ich lerne im Weingut auch die Sorgen und Nöte des Winzers kennen. Erfahre von neuen Krankheiten wie der Eska, die Rebstöcke einfach absterben lässt und dem klimabedingten, teuren Zwang nach der Einrichtung von Beregnungsanlagen. Die Kirchturmuhr ist draußen im Weinberg eine wichtige Orientierung. Wenn sie 11:45 schlägt, ist es höchste Zeit.
So, jetzt geht's zum Mittagessen. Aber erst muss ich aus dem Weinberg rauskommen. Da geht ganz schön steil runter. Das ist alles ein richtiger Feldweg hier. Das ist ja Wahnsinn. Da kommt einer. Und grüßt, naja, aber der grüßt nicht mich, der grüßt der VW-Bus, der weiß nicht, wer da fährt. So, sonst wäre meine Integration als Winzer hier vollkommen. Ja, Mittagessen, jetzt fahren wir heim. Ich sag schon heim. Und da muss man ja genau um 12 Uhr da sein. Das ist einfach so Kaiserstühler Tradition. Um 12 Uhr gibt es Mittagessen. Da muss daheim sein. Punkt 12 Uhr. Und nach einer Stunde geht es wieder weiter. Richtig gut versorgt. Das ist auch ganz wichtig, dass man zusammen isst. Das gibt es ja heute fast nirgends mehr. Einfach zusammen essen und zusammen schwätzen, so was so am Tag überwachen, was man gemacht hat.
Weingutsbesitzerin Beate Wiedemann ist Winzerin und Meisterin der ländlichen Hauswirtschaft. Mitbegründerin von Winissima, eines Weinfrauenzusammenschlusses, und Kunst hat sie auch studiert. In ihrem Atelier im gegenüberliegenden alten Gehöft Seiferers entstehen klein- und großflächig farbenfrohe Stilleben. Das Malen musste sie mühsam wieder erlernen, denn vor 5 Jahren erlitt sie einen Schlaganfall und ist rechtzeitig in ihren Bewegungen beeinträchtigt.
Ich bin Freya Beate.
Ich hocke und esse. Mehr muss man nicht machen.
Corona-weit auseinander sitzen wir am großen Tisch. Und bei gutem Wetter im Innenhof unter schattenspendenden Reben. Inzwischen ist es Juni geworden. Wo soll ich nochmals hinfahren? Ins Schindertal? Da waren wir letzte Woche. Ich müsste eigentlich wissen, wo das liegt. Aber bei den vielen Gewannnamen kommt man total durcheinander. Henkenberg, Käsleberg, Rosenkranz, Kirchberg, Haberbuck, Bildstöckle, Abern, Hickgasse. Durch die Rebflurbereinigung sehen die Rebberge fast überall gleich aus, zumindest für mich. Manchmal bildet eine noch bestehende alte Lösshohlgasse eine Orientierung, manchmal ein großer Walnussbaum oder eine Schlehenhecke. Ich halte an. Vor mir flattert etwas Buntes. Am Gefieder erkenne ich 2 papageibunte Bienenfresser mit ihrer gelben Kehle und ihrem leuchtend blauen Bauch. Sehr seltene Vögel, die in den Lösshohlgassen, die man bei der Rebflurbereinigung nicht zerstört hat, Heimat und Unterschlupf gefunden haben. Auch ich habe hier Unterschlupf gefunden. Ich staune ihnen nach. Ich finde das Rebstück. Die Trauben zeigen sich jetzt in ihrer ganzen Pracht. Noch sind Grau, Weiß oder Spätburgunder aber nicht ausgereift. Ihr Entwicklungsstand ist dieses Jahr seiner Zeit weit voraus. Nicht lange nach mir trifft Franz ein und zeigt mir die grüne Lese und das Entblättern, bei denen es um die Steigerung der Weinqualität geht.
Um die Qualität für diese Einserlage herauszuarbeiten, da wollen wir nicht mehr wie 40 Liter aufs A, müssen wir jetzt einfach auch Traube abschneiden, da schneiden wir die Spitze ab und wir schneiden die Traube raus, die nicht die Qualität haben. Oder wir schneiden die Spitze ab, weil die zum Teil nicht optimal versorgt werden. Gerade jetzt, wenn es sehr trocken und heiß ist.
Was hätte dein Vater gesagt, wenn man Trauben auf den Boden geschnitten hätte?
Ich war am Anfang schon ein bisschen frustriert. Ich meine, wenn man aus dem Krieg gekommen ist und Hunger gelitten hat. Aber die Zeit hat sich halt einfach auch verändert. Wir stehen heute in Konkurrenz mit Weltweinen.
Also, los geht's. Wenn ich jetzt das da abschneide, so,
ja.
Ist das gut?
Ja.
Und hier der Spitz?
Genau, und hier der Spitz.
Und dann da wieder das?
Genau, und das sieht doch gut aus.
Okay, und die Blätter, wo da sind, die müssen wir auch
wegmachen? Ja, also wir machen jetzt bei der Spätburgunder machen wir auf beide Seiten die Blätter weg, weil das gibt dann auch eine intensivere Farbe für der Spätburgunder. Mhm. Bei den Weißen machen wir nur von der Ostseite oder der Nordseite die Blätter weg. Wir wollen dann auf der Südseite die Blätter auf der Traube haben, um ein schöneres Aroma zu bekommen für die Traube.
Ich genieße bei herrlichem Sonnenschein die Aussicht und arbeite mich Rebstock für Rebstock, Rebzeile für Rebzeile voran. Ich kann meinen Gedanken freien Lauf lassen. Was wird uns, was wird mir die Zukunft als Journalist bringen? Ich schaue über das Rheintal, in dessen Mitte der Rhein silbrig glänzt, bis hinüber ins Elsass und auf den Vogesenkamm. Der französische Präsident Emmanuel Macron spricht vom Krieg gegen Covid-19. Krieg? Die zeitweise Grenzschließung erinnert in der Tat an die Kriege, die von 1870 bis 1945, also 70 Jahre lang, in der Region gegen den Erbfeind getobt haben. Ich denke an meinen Vater, der in 2 Weltkriegen Soldat war und das 2-mal unter anderem im Elsass und in Frankreich. Wie hat er wohl den Blick ins Elsass erlebt? Die Gedankenströme zirkulieren unentwegt. Szenen aus der Vergangenheit schießen durch den Kopf. Sie kommen wohl jetzt ins Bewusstsein, da sie nicht durch tagesaktuelle und vermeintlich wichtige Inhalte unterdrückt werden. Traumarbeit mit offenen Augen. Ich bin froh, dass ich in einer Epoche mit 70 Jahren Frieden zwischen Deutschland und Frankreich aufwachsen und auch meinen Beitrag dazu leisten konnte, diese Freundschaft zu vertiefen. Bücher von mir sind in beiden Sprachen erschienen, eine Städtefreundschaft, eine Jumelage habe ich aktiv mitgestaltet. Beim Goethe-Institut in Colmar habe ich Deutschunterricht erteilt. Und die deutsch-französische Gedenkstätte Historial auf dem Hartmannswiler Kopf konnte ich unterstützen, was mir die Begegnung mit den französischen Präsidenten Hollande, Macron und den deutschen Bundespräsidenten Gauck und Steinmeier möglich gemacht hat. Unvergessliche Momente. Es gibt immer noch keine berufliche Perspektive. Die Arbeit im Weinberg wird mir zur Gewohnheit. Ich fühle mich in die natürlichen Abläufe integriert. Doch die Laubwand wächst in die Höhe und in die Breite, man kann dabei zusehen und ich bekomme leichte Panik, wie alle anstehenden Arbeiten zu schaffen sein sollen. Es schlägt 4:45 Uhr, Feierabend. Nun treffen sich alle im Hof. Täglich wird bei einer Schorle Bilanz gezogen und über das weitere Vorgehen gesprochen. Furchtbar heiß ist es. Klarer blauer Himmel und gleißende Sonne. 22. August, Erntezeit, das Herbsten beginnt, mitten im Hochsommer. Wie viel Arbeit steckt das ganze Jahr über in einem Weinstock? Welche Weintrinkerin, welcher Weintrinker macht sich das bewusst? Die Weinlese ist der Höhepunkt im Winzerjahr. Beim Spätburgunder gibt es zwei Eimer. Der braune Eimer ist für alle, die
nicht optimal ausgereift sind. Und der grüne Eimer ist für die Top-Traube für Spätburgunder Rotwein.
Also praktisch selektive Lese sozusagen.
Genau.
Okay, okay.
Idealerweise wird mit einem festen Stamm von 8 Helferinnen und Helfern gleichzeitig in 4 Rebzeilen geerntet. In der Mitte fährt Franz mit dem Traktor und einem großen Bottich immer auf der Höhe der Leserinnen und Leser. Eimer für Eimer derselben Farbe wandert in den Bottich. Ich muss immer wieder unterbrechen, weil ich einen Schluck aus der Mineralwasserflasche brauche.
So habe ich mir den Herbst nicht vorgestellt, weil Herbst ist ja eigentlich Mitte im Herbst. Das heißt Nebel und kalt und Mütze auf der Ohren. Und hier sind wir im T-Shirt und es ist wahnsinnig heiß. Es ist unglaublich, wenn wir jetzt Ende August, das ist ja unglaublich.
Mehrmals am Tag schmiere ich mich an den Beinen und den Armen mit Sonnencreme ein. Unbarmherzig brennt die Sonne in den Weinberg, nicht nur in den Steillagen. Die Erde scheint die Hitze zu reflektieren. Im Schatten hat es 30 Grad und in der Sonne? Das Vulkangestein des Kaiserstuhls gibt zudem unerbittlich gespeicherte Wärme ab. Unter meinem Sonnenhut rennen die Schweißtropfen übers Gesicht, den Hals hinunter ins T-Shirt. Kein Lufthauch weht. Was habe ich mir da angetan? Aber was wäre die Alternative? Ich sitze im schattigen, gekühlten Büro und habe nichts zu tun. Also, los geht's. Reiß dich am Riemen, die Arbeit muss gemacht sein. Ich motiviere mich, so gut ich kann. Schließlich will ich beim Feierabendschorle als gleichwertige Arbeitskraft angesehen werden. Schon 2 Wochen später heißt es.
Morgen, Franz. So.
Ja, Robert, bist gehört, ist rüber, grüß komme.
Ja, wunderbar. Und, was machen wir heute?
Ja, heute machen wir Grauburgunder, haben wir noch ein wenig zu füllen, und noch ein Spätburgunder vom Rosé auf 3/4 Flasche.
Das Gärröhrchen blubbert, die Pumpe muss eingeschaltet werden, dann kann es an der Abfüllanlage losgehen. Zu viert stehen wir in einer Reihe. Katrina holt leere Flaschen von einer Palette und steckt sie in die Waschanlage. Ich hole sie dort heraus und stelle sie auf ein kurzes Förderband. An 8 Abfüllstutzen fließt nach und nach Wein in die Flaschen, die auf der anderen Seite wieder gefüllt herauskommen. Franz steckt eine Longcap, einen metallenen Drehverschluss auf und stellt die Flasche in eine Maschine, die den Drehverschluss verschließt. James entnimmt von dort die Flasche und stapelt sie in Gitterboxen. An 2 Tagen füllen wir gut und gerne 15.000 Flaschen unterschiedlicher Weine ab. Das Klackern der Flaschen auf dem endlos gleitenden Förderband gibt einen eigenen, eintönigen, fast einschläfernden Rhythmus vor. Konzentriert muss man dennoch sein. Eine andere Art der Konzentration als jene, die ich sonst kenne. Die Arbeit am Schreibtisch erfolgt oft unter Termindruck. Den gibt's im Weinberg auch, nur ganz anders. Hier entsteht der Druck durch die Natur. Dieses Jahr besonders, wo helfende Hände fehlen. Bei der Heimfahrt nach Freiburg nehme ich öfters Wein, der bestellt wurde, mit und liefere ihn aus. Noch in meinen Arbeitskleidern steckend, werde manchmal sogar für einen Angestellten des Weinguts gehalten. Ich nehme es schmunzelnd zur Kenntnis, korrigiere nicht, aktuell stimmt's ja. Die Privatkunden des Weinguts wissen das Produkt zu schätzen und bezahlen auch einen angemessenen Preis. Es wird mir immer rätselhafter, wie man in manchen Supermärkten Wein aus deutschen Anbaugebieten für 1,20 Euro die Flasche bekommen kann. Was kostet die Flasche? Was das Etikett, der Drehverschluss, die Lagerung, der Transport und was der Wein? Und wie viel verdient der Winzer?
Wir haben ja noch unser Gleichstückle Nebbiolo. Der Nebbiolo ist die Rebsorte des Piemonts. Wir machen seit 1998 Versuche mit der Rebsorte.
So wie ich mit den Veränderungen im Journalismus umgehen muss, müssen sich auch die Winzer umorientieren.
Ein Freund von uns vertreibt noch italienische Weine. Er hat zu mir gesagt, du musst unbedingt eine Nebbiolo pflanzen. Das ist einfach so eine tolle Traube. Und da war ich am Anfang ein wenig skeptisch. Und dann hat er gesagt, okay, ich kaufe dir die Reble, wir fahren miteinander da runter. Und dann haben wir da unten im Piemont die Reble gekauft. Nebbiolo braucht halt eine viel längere Reifezeit wie der Spätburgunder. Und durch das, dass wir halt jetzt einfach auch immer früher in der Lese sind, dass wir praktisch jetzt mit dem Spätburgunder schon im August anfangen, bekommt auch der Nebbiolo eine gute Reife. Und ja, vielleicht ist es eine Rebsorte, die, wenn der Klimawandel weitergeht, die für uns auch interessant sein kann.
Und wir müssen meine Frau, die seit März 2020 in der Pflege arbeitet, und ich uns umorientieren? Wird meine nur zur Überbrückung gedachte Arbeit im Weingut zu einer dauerhaften Beschäftigung? Nach beendigter Weinlese steht die traditionelle Sichelhenke an. Das Erntedankfest mit neuem Süßen und Zwiebelkuchen sowie das Putzen, Schärfen und Verräumen der Rebscheren bis zum nächsten Jahr. Das gesellige Zusammentreffen mit allen Erntehelfern fällt Corona-bedingt aus, was ich sehr schade finde, denn bei der Weinlese, beim Herbsten, redet man nicht sehr viel. Das Winzerjahr beginnt im Januar 2021 mit dem Winterschnitt in den Reben von neuem. Franz zeigt mir, wie das geht. Nicht ganz einfach.
Zuerst die Glämmerle einsammeln.
Die haben wir ja im Frühjahr mühsam aufgehängt.
Genau.
Und jetzt müssen wir sie wieder runter machen.
Jetzt müssen wir sie wieder runter machen.
Okay.
Jetzt haben wir ja 8 bis 10 Augen hier. Und jetzt müssen wir alles zurückschneiden, bis auf eine Rute. Und dann zählen wir hier wieder. 2, 4, 6, 8.
Ah, und das ist die Umbogen wird dann nachher.
Ja, also da müssen wir immer schauen, dass die auf zweijährigem Holz ist, die einjährige Rute auf zweijährigem Holz, weil die am fruchtbarsten ist.
Wir haben doch im Frühjahr diese Frostrute runtergeschnitten.
Ja, da lehnen wir 2 stehen, also die lehnen wir jetzt auch stehen. Mhm. Und wenn es kein Frosch gibt, dann können wir die dann abschneiden, weil die haben wir ja dann schon runtergebogen und die anderen lehnen wir einfach sicherheitshalber stehen.
Und die Drähte, die wir hochgehängt haben, die müssen jetzt alle wieder...
Die müssen jetzt runter.
Ja.
Die werden jetzt runtergehängt.
Mhm. Franz, das ist jedes Jahr dieselbe Arbeit.
Das ist halt ein Arbeitsablauf. Also man hat dann einfach so 15, 17 Durchgänge, bis eben dann die Traube geerntet werden können.
Da fällt mir wieder Sisyphos ein, den sich Camus als glücklichen Menschen vorstellt. Ich weiß, Camus hat recht, blicke zufrieden in die Rebzeilen und werde, Corona hin oder her, weiter im Weingut arbeiten. Auch wenn es wieder losgehen sollte mit meiner Arbeit als Journalist.